weibliche Wirkkraft im Familienunternehmen und warum sie Frauen im Beirat braucht. Willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Dina Hartmann. Ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin und vor allem forsche ich an der weiblichen Wirkkraft. Heute geht es um Familienunternehmen, die Welt, aus der ich komme, um Nachfolge, um Beiräte und um eine Frage, die ich wichtig finde. Wie kann weibliche Wirkkraft in Familienunternehmen wirklich sichtbar und wirksam werden? Und meine Überzeugung ist, weibliche Wirkkraft im Familienunternehmen hängt davon ab, ob Frauen im Beirat sitzen. Denn der Beirat ist in vielen Familienunternehmen nicht irgendein Gremium. Er ist ein Ort der strategischen Wahrnehmung, ein Ort der Rückkoppelung, ein Ort, an dem Themen auf die Agenda kommen können, bevor sie zum Konflikt werden. Ein Ort, an dem die Unternehmerfamilie gespiegelt wird. Oder eben nicht. Und genau darin liegt die Brisanz. Denn wenn ein Beirat homogen besetzt ist, wenn dort überwiegend ähnliche Lebensläufe, ähnliche Führungsbilder und ähnliche Vorstellungen von Unternehmertum zusammenkommen, dann wird auch nur ein bestimmter Ausschnitt der Wirklichkeit dort abgebildet. Und Familienunternehmen sollten es sich heute nicht mehr leisten, wesentliche Teile der Wirklichkeit nicht zu sehen. Familienunternehmen sind keine rein wirtschaftlichen Systeme. Familienunternehmen sind besondere Organisationen. Sie bestehen nicht nur aus Markt, Strategie, Finanzen, Produktion, Vertrieb, Organisation und Führung. Nein, sie bestehen aus ihrer Geschichte, aus Loyalitäten, aus Familienrollen, aus unausgesprochenen Erwartungen, aus Zufällen, aus Nähe und Distanz, aus Hinfallen und Aufstehen. Aus Liebe, Stolz, Verletzung, Pflichtgefühl und manchmal auch aus jahrzehntelangem Schweigen. Das macht Familienunternehmen stark und verletzlich zugleich. Ihre Stärke liegt oft in der Langfristigkeit, in der Bindung, in der Verantwortung über Generationen, in der Fähigkeit, nicht nur kurzfristig zu denken, sondern in Jahrzehnten. Aber genau diese Stärke kann kippen, wenn alte Rollenbilder, unausgesprochene Konflikte oder überholte Vorstellungen von Führung nicht mehr hinterfragt werden. Dann wird Tradition nicht zur Ressource, sondern zur Begrenzung. Und das betrifft besonders die Frauen in Unternehmerfamilien. Frauen sind in Familienunternehmen häufig enorm wirksam. Sie halten Beziehungen, sie vermitteln, sie haben viel Wissen, sie stabilisieren, sie denken mit, sie kennen die Menschen, die Brüche, die Geschichte und die Zwischentöne. Aber diese Wirksamkeit ist nicht immer sichtbar und sie ist nicht mit formaler Macht verbunden. Leider oft nicht, noch nicht. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Denn informelle Wirksamkeit alleine reicht nicht, wenn strategische Entscheidungen an anderer Stelle getroffen werden. Weibliche Wirkkraft braucht Räume, in denen sie Entscheidungskraft bekommt. Ich spreche bewusst von weiblicher Wirkkraft, denn sie entsteht anders. Sie braucht ein anderes Wachstumsfeld als männliche Wirkkraft. Denn Frauen in Familienunternehmen haben sehr oft andere Erfahrungen mit Macht, Verantwortung, Sichtbarkeit und Zugehörigkeit. Und es fehlen Role Models. Viele Frauen kennen diese Doppelrolle. Sie sind nah genug dran, um alles zu verstehen oder vieles zu verstehen, aber nicht selbstverständlich dort, wo wirklich entschieden wird. Sie werden gebraucht, wenn es um Ausgleich und Harmonie geht, aber nicht immer gefragt, wenn es um Strategie geht. Sie dürfen stabilisieren, aber nicht führen und sie sollen loyal sein, aber nicht so sichtbar. Und das ist keine Petitesse, sondern das ist eher ein Teil der Petitesse-Falle. Das ist eine Strukturfrage. Denn dort, wo weibliche Perspektiven zwar im Alltag wirken, aber in Gremien fehlen, entsteht eine Schieflage. Das Unternehmen nutzt weibliche Kompetenz, ohne ihr immer formale Gestaltungsmacht und Wertschätzung zu geben. Und genau hier kommt der Beirat ins Spiel. Ein Beirat kann weibliche Wirkkraft institutionalisieren. Er kann sie aus dem Informellen herausholen. Er kann dafür sorgen, dass Perspektiven, die sonst nur am Küchentisch, im vertraulichen Gespräch oder im Hintergrund auftauchen, in die strategische Unternehmensführung einfließen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Denn es verändert die Frage von, wer kümmert sich eigentlich darum, dass alles zusammenhält, hinzu, wer gestaltet offiziell mit, wie dieses Unternehmen in die Zukunft geht. Nachfolge ist ein psychologischer Prozess. Gerade bei der Nachfolge wird das besonders deutlich. Nachfolge wird viel zu oft wie ein technischer Vorgang behandelt. Man spricht über Gesellschaftsanteile, steuerliche Gestaltung, Geschäftsführerverträge, Testamente, Eheverträge, Unternehmensbewertung, Stimmrechte und Organigramme. Und das ist natürlich alles wichtig und muss organisiert werden. Aber der Kern der Nachfolge ist psychologisch. Denn Nachfolge bedeutet, jemand muss loslassen und jemand anderes muss aufnehmen, muss aufgreifen, muss sichtbar werden. Eine Generation muss die Macht abgeben und eine andere muss sie eben auch aufgreifen. Und Familienrollen verschieben sich dadurch. Alte Bilder davon, wer der Unternehmer oder die Unternehmerin ist, müssen überprüft werden und angepasst werden. Und natürlich entsteht dann auch die Frage, wer darf das Unternehmen verändern, wer darf das entscheiden und wer darf da überall mitreden und auch ja so schief von der Seite drauf gucken. Und in genau diesem Prozess entscheidet sich oft, ob Frauen wirklich gesehen werden. Also nicht erst dann, wenn der Zeitpunkt der formalen Entscheidung da ist, sondern viel früher. Wird die Tochter überhaupt als mögliche Nachfolgerin mitgedacht? Wird sie eingeladen, Verantwortung zu übernehmen? Stehen die Türen da offen? Bekommt sie dieselben Entwicklungschancen wie die Söhne? Wird der Lebensentwurf anders gestaltbar betrachtet oder als Risiko? Wird ihre Art zu führen als Kompetenz erkannt oder als Abweichung vom vertrauten Bild? Das sind Weichenstellungen und sie passieren oft Jahre vor der offiziellen Nachfolgeentscheidung. Und ein Punkt ist mir auch besonders wichtig. Töchter werden oft nicht abgelehnt, sondern sie werden geschützt. Ein besonders feiner, aber wirkungsvoller Mechanismus ist die sogenannte falsche Fürsorge. Töchter werden in Familienunternehmen nicht immer offen ausgeschlossen, denn das wäre leicht zu erkennen und da könnte man auch vielleicht ganz gut gegenrudern. Nein, sie werden viel häufiger geschützt. Wir wollten sie nicht unter Druck setzen. Sie soll sich frei entscheiden. Sie hat doch so viele Möglichkeiten. Das Unternehmen ist hart. Mit Kindern ist das kaum zu schaffen. Sie interessiert sich doch so für Kultur. Sie hat doch schon genug. Sie muss sich das nicht antun. Das klingt liebevoll und manchmal ist es auch liebevoll gemeint. Aber gut gemeint ist nicht immer gut. Denn dieselbe Fürsorge wird Söhnen oft nicht entgegengebracht. Bei ihnen wird Verantwortung eher als Entwicklung verstanden, Belastung wird als Teil des Hineinwachsens gesehen. Man traut ihnen zu, dass sie sich entwickeln, scheitern, lernen, stärker werden. Bei Töchtern wird Belastung dagegen schneller als Überforderung interpretiert. Und daraus entsteht ein subtiler Bias. Nicht, du kannst das nicht, sondern wir wollen dir das nicht zumuten. Aber das Ergebnis kann dasselbe sein. Die Tochter kommt zu spät in den Suchraum der Nachfolge. Erst dann, wenn andere Optionen gescheitert sind. Und das ist nicht nur ein persönliches Unrecht, es ist unternehmerisch riskant. Denn wer Töchter zu spät sieht, verliert Zeit. Wer Töchter nicht aufbaut, verliert Optionen. Und wer weibliche Kompetenz nicht erkennt, verengt die Zukunft des Unternehmens. Frauen im Beirat verändern die Fragen. Sie sind deshalb so wichtig, weil sie häufig andere Fragen stellen. Nicht bessere im moralischen Sinne, aber eben andere. Und genau das braucht ein Unternehmen. Ein gemischter Beirat fragt eher, wurde die Tochter wirklich gefragt oder wurde nur über sie gesprochen? Hat sie dieselbe Chance bekommen, sich zu entwickeln? Wird Führung hier zu eng definiert? Gilt Durchsetzungsstärke bei Frauen als schwierig, bei Männern aber als unternehmerisch? Wird die Mutterschaft als Führungsrisiko interpretiert, während Vaterschaft kaum eine Rolle spielt? Gibt es Nachfolgemodelle, die Verantwortung anders organisieren könnten? Welche Talente bleiben unsichtbar, weil sie nicht dem vertrauten Bild entsprechen? Solche Fragen sind nicht bequem, aber Beiräte sind auch nicht für die Bequemlichkeit da. Ein guter Beirat muss die Qualität der Entscheidung erhöhen. Und die Entscheidungsqualität entsteht nicht dadurch, dass alle das Gleiche sehen. Sie entsteht durch Ergänzung, auch mal durch Irritation, durch Widerspruch, durch die Bereitschaft, Annahmen zu prüfen, bevor sie zur Realität werden. Frauen im Beirat können genau diese Irritation einbringen. Und zwar nicht als Störung, sondern als Beitrag zur Zukunftssicherung, als Horizonterweiterung, als Perspektiverweiterung. Deswegen ist weibliche Perspektive für mich kein Soft Skill, sondern eine strategische Wahrnehmung. Es wird oft so getan, als seien Beziehungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Empathie oder die Wahrnehmung informeller Dynamiken weiche Faktoren. In Familienunternehmen ist das besonders absurd. Wenn die Unternehmerfamilie nicht entscheidungsfähig ist, leidet irgendwann das Unternehmen. Wenn alte Konflikte ungelöst bleiben, verzögern sich Investitionen. Wenn Geschwister nicht miteinander sprechen können, werden strategische Fragen blockiert. Wenn die nächste Generation innerlich nicht vorbereitet wird, wird Nachfolge zur Krise. Deshalb ist es strategisch relevant, ob ein Beirat solche Dynamiken erkennt. Frauen bringen hier häufig eine andere Erfahrung mit. Viele haben gelernt, Zwischentöne wahrzunehmen. Viele kennen die Mechanismen von Zugehörigkeit und Ausschluss. Viele wissen, wie es ist, unterschätzt, übersehen oder auf bestimmte Rollen festgelegt zu werden. Diese Erfahrung ist kein Defizit, sie ist echtes Erkenntnismaterial, was im Beirat Mehrwert stiften kann. Wenn wir den Beirat mit Frauen bestücken wollen, dann müssen wir andere Suchkriterien anlegen. Es reicht nicht zu sagen, wir würden ja gerne, aber wir finden ja keine, denn meistens wird im falschen Suchraum gesucht, mit falschen Profilen gesucht. Wenn Beiratsmandate vor allem über bestehende Netzwerke vergeben werden, reproduziert sich das Bestehende. Man findet Menschen, die den bisherigen Gremien ähnlich sind. Ähnliche Karrieren, ähnliche Branchenlogiken, ähnliche Formen von Sichtbarkeit. Deshalb braucht es andere Suchkriterien. Die sollten nicht weniger anspruchsvoll sein, aber präziser. Familienunternehmen sollten nicht nur fragen, wer war schon im Vorstand, wer war ein geschäftsführender Gesellschafter eines großen Unternehmens, wer hat bereits mehrere Beiratsmandate oder wer kommt aus meinem vertrauten Netzwerk und wer entspricht dem klassischen Bild von meiner Autorität, sondern eben auch, wer versteht die Dynamiken in Familien, wer ja versteht Transformationsprozesse, wer kann Nachfolgeprozesse begleiten, wer erkennt psychologische Dynamiken in der Familie, wer kennt den Unterschied zwischen Familie, Eigentum und Unternehmen, Kulturwandel, wer ist mutig genug, um auch mal unbequeme Fragen zu stellen, wer kann vermitteln, ohne zu verwässern und wer ist konsequent, ohne zu dominieren. Und das sind hochprofessionelle Kriterien. Sie öffnen den Blick für Frauen, die vielleicht nicht die klassische Beiratsbiografie mitbringen, aber genau diese Kompetenzen, die ein Familienunternehmen in der nächsten Entwicklungsphase braucht, weil sie aus dieser Welt kommen und sie verstehen. Vereinbarkeit muss gestaltet werden. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Vereinbarkeit. Bei Frauen wird es sehr häufig so dargestellt, ja, wie soll denn das mit den Kindern gehen? Und bei Männern wird darüber nicht nachgedacht. Und es ist unfair und unmodern. Gerade Familienunternehmen sollten eigentlich besonders gut verstehen, dass Verantwortung über Lebensphasen hinweg organisiert werden muss. Und sie denken generationenübergreifend und sie wissen, dass das Leben nicht immer linear verläuft. Sie kennen die Verbindung von Familie und Verantwortung. Und trotzdem wird bei Frauen oft vorschnell angenommen, dass Kinder- und Unternehmensführung schwer vereinbar sind. Aber Vereinbarkeit ist kein Ausschlussgrund, sie ist eine Gestaltungsfrage. Man kann Führungsverantwortung anders organisieren, über zweite starke Ebenen, über Ressortmodelle, über Co-Führung, über Beiratsunterstützung, über klare Entscheidungsarchitekturen und über Übergangsphasen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und die entscheidende Frage ist nicht, ob das überhaupt geht, sondern ob solche Modelle ernsthaft in Betracht gezogen werden und auch, wenn sie dann durchgeführt werden, auch ernst genommen werden und nicht immer nur belächelt werden. Und genau diese Fragen kann ein divers besetzter Beirat stellen. Dabei geht es nicht darum, Frauen zu bevorzugen. Es geht nicht darum, Frauen zur Nachfolge zu drängen oder ja, zu schauen, dass man sie moralisch dahin bringt, dass sie das unbedingt machen müssen. Es geht darum, dass sie nicht länger systematisch zu spät gesehen werden. Es geht darum, Kompetenz nicht nur dort zu vermuten, wo sie eben so vertraut aussieht. Es geht darum, Führung nicht auf ein altes Unternehmerbild zu verengen. Es geht darum, Nachfolge nicht durch Rollenbilder zu verzerren. Und es geht vor allem darum, Familienunternehmen langfristig erfolgreicher zu machen. Denn nachhaltiger Erfolg braucht mehr als betriebswirtschaftliche Stabilität. Er braucht Lernfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Nachfolgefähigkeit und Talententwicklung. Und die Bereitschaft, Macht so zu organisieren, dass Zukunft entstehen kann. Frauen im Beirat sind dafür kein Symbol, sie sind ein strategischer Hebel. Und jetzt blende ich mal eine kurze Werbung ein und dann mache ich noch ein Fazit aus diesem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
1:1 Sinnplauderei. Das Mentoring und Sparring für Frauen. Businessverantwortung oder Familienunternehmen im Hintergrund und parallel dazu Ehe, Kinder und Alltag. Kennst du das? Viele funktionieren nach außen brillant und zahlen nach innen den Preis. Überforderung, schlechtes Gewissen, das Gefühl, nirgends wirklich richtig zu sein. Die Sinnplauderei ist mein eigener Ansatz, Frauen wieder in ihre Kraft zu bringen. Strategisch klar, menschlich präzise und wohlwollend. Ich kombiniere juristisch geprägtes Denken aus der Nachfolge- und Familiendynamik mit Personalentwicklungsexpertise und Arbeit an weiblicher Wirkkraft. Im kostenlosen Erstgespräch sortieren wir: Was ist wirklich los? Was wirkt im Hintergrund? Was ist jetzt dran? Du gehst raus mit einer Struktur, Entlastung und ersten pragmatischen Schritten. Du findest mich in den Shownotes. Ja, schön, dass ihr hier bis zum Schluss zugehört habt und gelauscht habt. Und ja, vielleicht ist die eigentliche Frage nicht, warum sollten Frauen in den Beirat, sondern was kostet es Familienunternehmen, wenn sie dort fehlen? Was kostet es, wenn Töchter zu spät gesehen werden? Was kostet es, wenn die Nachfolge zu eng gedacht wird? Wenn immer dieselben Netzwerke, immer dieselben Profile empfehlen? Wenn Beziehungskonflikte als privat abgetan werden, obwohl sie längst unternehmerische Wirkung haben? Was kostet es, wenn weibliche Wirkkraft zwar gebraucht, aber nicht in Entscheidungsmacht übersetzt wird? Familienunternehmen haben eine enorme Kraft. Sie können langfristig denken, sie können Werte bewahren, sie können Verantwortung über Generationen übernehmen. Aber dafür müssen sie auch bereit sein, sich weiterzuentwickeln. Frauen im Beirat sind ein Teil dieser Weiterentwicklung, als kluge, professionelle und notwendige Erweiterung der unternehmerischen Wahrnehmung. Denn weibliche Wirkkraft entfaltet sich nicht nur dort, wo Frauen mitarbeiten, mittragen und mitfühlen, für Harmonie sorgen. Sie entfalten sich dort, wo Frauen mitentscheiden. Und genau dort gehören sie hin. In die Beiräte, in die Nachfolgeprozesse, in die strategischen Räume von Familienunternehmen. Damit aus Tradition Zukunft wird. Das ist meine tiefste Überzeugung. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann schaltet ihn gerne nächsten Mittwoch wieder ein, abonniert ihn. Vielleicht habt ihr ja Lust, ihm 5 Sterne zu geben oder sogar eine coole Rezension und vielleicht auch ihn weiter zu empfehlen. Danke fürs Zuhören, eure Nina. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.